The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 27. August. Bundeskanzler Friedrich Merz wurde beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung beim Bürgerdialog im Kanzleramt gefragt, ob 2027 endlich auch mal eine Frau Bundespräsidentin werden könnte. Seine Antwort?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir 2027 eine Frau zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur Bundespräsidentin wählen. Das wäre gut.
Steilvorlage. Auf die Frage kann sich Friedrich Merz natürlich schön fortschrittlich und emanzipiert zeigen. Davon abgesehen, dass die Frage eigentlich schon deplatziert war. Warum sollte man sich das bitte 2025 nicht vorstellen können, dass eine Frau Bundespräsidentin wird? Warum muss man es überhaupt ansprechen? Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Aber kaum wurde die Möglichkeit von Friedrich Merz gnädigerweise erwogen, hat sich die Berliner Hauptstadtpresse wie eine Castingagentur für eine neue Netflix-Serie eingeschaltet. Titelvorschlag: House of Bellevue. Genre: Politdrama. Handlung: Wer übernimmt die Hauptrolle, wenn Frank-Walter Steinmeier die Bühne verlässt? Setting: Schloss Bellevue. Besetzung für die Hauptrolle. Die Hauptstadtpresse bringt diese Namen auf die Agenda. Ilse Aigner, die bayerische Powerfrau, bodenständig und kantig, ihre potenzielle Rolle, die Erdige mit Durchsetzungsvermögen. Karin Prien, die Intellektuelle, nüchtern, präzise, eine Bildungsministerin, die lieber nachdenkt als laut wird. Ihre Rolle im Schloss Bellevue, die Strategin mit kühlem Kopf. Und natürlich darf auch ihr Name nicht fehlen, Ursula von der Leyen, erprobt auf der großen internationalen Bühne. Ihre Rolle? Die Grande Dame mit Weltformat. Aber Spoiler-Alarm, das Staffelfinale läuft erst 2027. Jetzt schon über Namen zu spekulieren, ist ungefähr so angesagt, wie im Hochsommer Lebkuchen in die Supermarktregale zu räumen. Es schafft Aufmerksamkeit, aber noch keiner hat wirklich Lust drauf. Bis dahin ist diese Serie vor allem eins, ein politisches Sommertheater mit toll klingender Besetzungsliste, aber ohne echtes Drehbuch. Die Republik hat genug echte Dramen. Rentenfinanzierung, Bildungsmisere, Verteidigungsfähigkeit, Migration. Die Frage nach der ersten Bundespräsidentin ist wichtig, keine Frage. Nur ob wir sie 2027 bekommen, entscheidet sich nicht jetzt bei einem Tag der offenen Tür, sondern erst, wenn die Bundesversammlung tagt. Und so bleibt uns fürs Erste eine Art Politserie im Probebetrieb. Mit Cliffhanger, mit potenzieller Starbesetzung, aber ohne jede Relevanz. Arbeitstitel: Willkommen im Sommerloch, Staffel 1, Episode 1. Große Namen, wenig Handlung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart spricht gleich mit der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller. Die beiden besprechen, was es braucht, damit Deutschlands größter Exportschlager wieder in die Spur kommt.
Wer nach wie vor glaubt, Transformation nur durch überbordende Regulierung steuern zu können, hat hier im Mindset eine Herausforderung.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat alle Details zur Entlassung der US-Notenbank-Gouverneurin Lisa Cook. Außerdem feiern wir 70 Jahre Guinness-Buch der Rekorde und werden Zeuge, wie in Karlsruhe die Revolution in den Bäumen beginnt.
The performance, the handling, the engineering genius that has always set the cars of Mercedes-Benz apart. The Mercedes-Benz 240 Diesel, engineered like no other car in the world.
Das deutsche Auto. Aushängeschild einer großen Industrienation. Von L.A. bis Shanghai, von Oslo bis Kapstadt, VWs, BMWs, Audis, Porsches. Doch diese Vormachtstellung ist massiv unter Druck geraten. Durch Elon Musk und Tesla und die neuen chinesischen Hersteller, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, hier droht das einstige Exportwunder zum Rohrkrepierer zu werden. Die alten Absatzmärkte in Asien oder in den USA, die wenden sich von deutschen Autos ab.
We have a problem with the European Union. They don't take our farm products, they don't take our cars. We take millions of cars, BMWs and Mercedes-Benz and Volkswagens and everything. We take millions of cars.
Jetzt werden es wohl bald deutlich weniger Autos werden, die man über den großen Teich in die Vereinigten Staaten verschifft. Donald Trump und Ursula von der Leyen haben sich auf 15-prozentige Importzölle verständigt. Ein Sechsfaches dessen, was es noch Anfang des Jahres war. Wo soll das alles hinführen? Dieser Frage hat sich Gabor Steingart angenommen und sich damit direkt an die Person gewendet, die es qua ihres Amtes am besten weiß. Hildegard Müller ist die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Sie gilt in Berlin als politisch bestens vernetzt. Die studierte BWLerin war bislang einzige Vorsitzende der Jungen Union. Im Kabinett Merkel war sie Staatsministerin im Kanzleramt. Und in ihrem jetzigen Job muss sie mit den vielen aktuellen Dämpfern für die deutsche Automobilindustrie umgehen, unter anderem dem massiven Stellenabbau.
Einen schönen guten Morgen, Hildegard Müller.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
51.000 Jobs weniger, sagt eine neue Studie in der Automobilindustrie in einem einzigen Jahr. Frau Müller, was ist da los?
Sind verschiedene Faktoren. Ein Teil darf uns eigentlich nicht überraschen, aber es ist ja trotzdem ernst zu nehmen. Das ist die Veränderung in der Wertschöpfung. Das Verbrennerauto hat wesentlich mehr Komponenten als ein Elektroauto. Daraufhin haben wir hingewiesen, schon seit langer Zeit, dass eine große Herausforderung daran liegt. Wir tun alles, um das beschäftigungspolitisch abzufedern. Das bedeutet bis 2035, wenn man das Referenzjahr 2019 sieht, rund 190.000 Jobs, die damit auch durch diese Transformation verloren gehen.
Also die Klimafreunde würden sagen, das ist gut so. CO2-Reduktion hat aber seinen Preis in Deutschland jedenfalls. 190.000, sagen sie, Jobs weniger bis 2035.
So, und das muss man natürlich ernst nehmen. Da stehen Einzelschicksale hinter. Und umso wichtiger ist es, und das ist jetzt der zweite Punkt, der hinzukommt, ist es, neue Wertschöpfung, Zukunft hier anzusiedeln. Wir investieren in den nächsten Jahren enorm viel in diese Transformation. Rund 320 Milliarden Euro für Forschung, Entwicklung, Digitalisierung und 220 Milliarden für den Auf- und Umbau von Werken. Darüber könnten neue Jobs entstehen. Aber, und das beweisen die aktuellen Zahlen, der Standort ist immer weniger international wettbewerbsfähig. Etwas, was wir Berlin und Brüssel jetzt seit Jahren schon sagen, daran müssen wir arbeiten, das liegt nicht in der Hand der Autoindustrie.
Das heißt, die Jobs entstehen, denn auch das Elektroauto braucht ja jemanden, der die Batterie baut zum Beispiel. Das autonome Fahren braucht kluge Softwareingenieure. Aber diese Jobs entstehen nicht bei uns, das habe ich richtig verstanden.
Sie entstehen immer weniger in Deutschland. Und ich sage immer, es wird deutsche Autos geben, aber ob sie in Deutschland gebaut werden, ist die Frage. Und das macht uns große Sorge. Und deshalb drängen wir ja so auf Reformen. Und deshalb braucht es einen Mentalitätswandel und auch einen Politikwechsel. Erstmal einen Mentalitätswandel, dass man zum Beispiel glaubt, nicht durch Regulierung alles steuern zu können. Wir sind überbürokratisiert. Wir fragen regelmäßig unsere Mittelständler, da sagen 88%, diese überbordene Regulierung ist wirklich ein großes Problem. Und wir reden hier bis zu 6% des Umsatzes, die das auch an Kosten macht.
Und das ist nicht weniger geworden, obwohl die Politiker das ja immer versprechen.
Ja, jetzt es wird versprochen, aber es ist so ein bisschen wie eine Hydra, gegen die man kämpft. Wir erreichen als deutsche Wirtschaft, ob die Autoindustrie, der BDI oder andere, sehr konkrete Vorschläge auch ein. Dann wird auch das eine oder andere zurückgebaut. Aber deshalb sagte ich Mentalitätswandel. Wer nach wie vor glaubt, Transformation nur durch überbordende Regulierung steuern zu können, hat hier im Mindset eine Herausforderung. Ich glaube, wir müssen eher überlegen, wie stärken wir Forschung, Innovation, wie sind wir technologisch offen für andere Themen, wie haben wir auch eine Mentalität, die sagt, wir vertrauen auch wieder, wir setzen Kräfte frei und beschäftigen nicht ganz viele Menschen damit, einfach nur Formulare auszufüllen.
Also mich haben Sie schon jetzt überzeugt, Frau Müller, aber was ist mit Ihren Parteifreunden? Das ist schon mal gut, aber überall regiert Ihre Farbe, muss ich sagen. Frau von der Leyen in Brüssel, CDU-Mitglied. Der Bundeskanzler, CDU-Mitglied. Die Wirtschaftsministerin und Energieministerin, CDU-Mitglied. Also was ist da los, wenn Sie Ihre Forderungen jetzt nicht durchsetzen können? Wann dann eigentlich?
Na, also erstmal bin ich ja 2008, also vor Jahrzehnten sozusagen, aus der aktuellen Politik heraus. Das nur nochmal für jemanden, der es nicht so genau weiß. Auch
aber
mal
Ihr
klar
Herz sein. Haben Sie ja nach wie vor sozusagen.
Mir geht es da wirklich um das Land und den Standort und die Zukunft der Industrie. und auch, wenn wir auch sehen, wie radikale Parteien ja versuchen, am rechten, am linken Rand daraus zu profitieren, dass Menschen Angst haben und verunsichert sind, dann geht es nicht nur um eine Partei oder anderes, es geht, glaube ich, wirklich um demokratische Stabilität.
Aber die CDU war immer die Wirtschaftspartei, so, auch die Partei der Automobilindustrie, die so, CDU muss schon liefern.
Ja, natürlich gibt es eine große, ich würde jetzt mal sagen, die Koalition muss liefern.
Ja.
Wir haben jetzt einige erste Schritte, wir hatten ja die 100-Tage-Bilanz vor einigen Tagen, da war auch Positives dabei, das will ich jetzt mal auch ausdrücklich sagen, wir sollten nicht immer nur meckern, sondern auch sehen, wo es in die richtige Richtung geht. Es gab einen Innovationsbooster, es gab wirklich dort auch für die Autoindustrie Teile mit dabei etc. Und diesen Weg muss man jetzt fortsetzen. Wir brauchen halt weitergehende, umfassende Reformen. Wir brauchen mehr Energie. Da arbeitet Katharina Reiche ja dran, zu sagen, wir brauchen neue Energiepartnerschaften, wir brauchen aber auch hier nochmal eine neue Kraftwerksarchitektur und anderes. Wir brauchen den Mut zur Entbürokratisierung. Da bin ich jetzt gespannt, ob die neue Bundesregierung einen Anlauf startet, aber das ist natürlich auch in Brüssel wichtig. Ich glaube, dass auch manche Ziele überambitioniert sind und dass dann die Rahmenbedingungen auch nicht unbedingt so kommen.
Sie meinen 2045, CO2-Freiheit
in Europa? Ja, für uns ja 2035, das Verbrenner aus sozusagen, das sogenannte Verbrenner aus. Ich glaube, wir müssen technologieoffener Lösungen für die Zukunft erarbeiten.
Wird das nicht rückgängig gemacht?
Bisher gibt es dazu kein Handeln. Ich glaube halt auch, als man die Ziele festgelegt hat, man gedacht, es reicht, gute Autos zu bauen. Die bauen wir. Wir haben 130 Elektroautomodelle in Deutschland im Angebot. Die Kunden vertrauen uns auch. 7 von 10 Elektroautos sind von deutschen Herstellern, aber die Volumen kommen halt noch nicht so. Und das hat mit Ladeinfrastruktur, Ladestrompreisen und anderen Dingen zu tun. Und da muss man auch in der Lage zu sein, zu sagen, was müssen wir denn als Europa auch tun, damit diese Ziele gelingen? Es ist halt nicht nur die Autoindustrie. Wir können keine Stromnetze bauen.
Und die Kritiker der Autoindustrie, jetzt drehen wir den Tisch mal rum, die sagen ja, sie sind selber schuld, sie, die Autobosse, weil sie zu spät die Elektromobilität als Chance erkannt haben. Wir sind hinten dran und 2035 ist aus Sicht derer, die das sagen, sozusagen, wir setzen uns selbst unter Druck. Die sogenannte Innovationspeitsche nennt man das in der Volkswirtschaftskunde, könnte hier wirken. Was halten Sie davon? Wir waren zu spät und müssen uns jetzt beeilen und jetzt die Kraftanstrengung kommt nicht von der Politik, sondern muss jetzt aus der Industrie kommen.
Also ich bin immer ein großer Fan von Sachverhalten, sich die mal anzusehen. Und 7 von 10 Elektroautos kommen von deutschen Herstellern hier in die Verkauf. Wir sind weltweit der zweitgrößte Elektrostandort in der Produktion. Wir haben eher das Problem im Moment, dass wir Stranded Investments haben, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher die Elektroautos nicht so akzeptieren.
Stranded Investment
heißt? Das heißt Fehlinvestitionen. Gerade die Unternehmen, die investiert haben in Elektromobilität, kämpfen momentan mit nicht ausreichenden Absätzen. Was hat das damit zu tun, wenn 1/3 der Kommunen in Deutschland keine öffentliche Ladesäule hatte, 2/3 keinen Schnellladepunkt? Dann können wir zwar über der Erde helfen, Ladesäulen zu bauen etc., aber Stromnetze können wir nicht bauen. Und das, was ich für Deutschland beschreibe, ist in Europa noch mal schlimmer. Slowenien hat zum Beispiel weniger Ladesäulen als die Region Hannover. Das heißt, diese Frage, was ist eigentlich als Ökosystem nötig? Oder Ladestrompreise, gerade hier in Berlin, bis über 1 Euro. Da kann ich günstiger tanken. Also es sind halt verschiedene Dinge, die noch mit reingehen. Und ich glaube, insbesondere die Verbotsdebatte führt in Deutschland, wie auch bei der Wärmepumpe gesehen, genau auch zum Falschen. Eben nicht mit einer positiven Beschäftigung mit der Technologie. Wir sind auch international mit diesen Autos erfolgreich. Wir haben manchmal sogar mehr Elektroautos als Verbrenneranteile, die wir in bestimmten Ländern verkaufen. Und in China, weil das auch immer kommt, wir werden da irgendwie abgehängt von China auf ein Auto, was die Chinesen in Deutschland verkaufen, verkaufen wir 140 in China. Also auch dieser
Markt. Vor
allem
Verbrenner allerdings, muss
man
sagen.
Nein, auch zunehmend Elektroautos, eben nicht nur Verbrenner. Und dann will ich nur sagen,
aber Frau Müller, die Chinesen, auch die Fakten, Sie haben die Fakten angebetet.
Da habe ich nur einen Punkt noch.
3% verkauft VW von den Elektroautos in China und bei den Verbrennern war VW mal Marktführer. Also diese Situation hat sich umgedreht, man ist in einen Nischenanbieter gekommen. Und
also ich habe ja gerade ein paar Zahlen so genannt. Wir sind keine Nischenanbieter und ich will nur noch mal sagen, auch die Chinesen setzen nicht auf Elektro-only, sondern die werden Verbrenner, die verkaufen Plug-in-Hybride, die verkaufen Range-Extender, die haben auch verschiedene technologische Optionen im Angebot und diese Märkte bedienen wir natürlich und das schafft auch hier Arbeitsplätze.
Wir sind zu teuer, sagen die Chinesen.
Ja, aber das jetzt schließt sich der
Kreis.
Sagt auch
Herr Blume. Herr Blume sagt auch, wir sind zu teuer in China.
Schließt sich der Kreis natürlich zu der Frage von Wettbewerbsbedingungen und so weiter. Also in China produzieren wir natürlich auch zu Kosten und Strukturen, die da in China sind. Wir haben viel gelernt nochmal, dass früher war Autodesign weltweit gleich. Heute unterscheidet sich das in Bedarfen. Der digitale Bedarf zum Beispiel in China ist ein anderer als hier. Hier sind Sicherheit, Effizienz bei den Kunden extrem wichtig. In China ist gerade die Karaoke-Maschine, der ganz neue heiße Renner, der da übergeht.
Also im Auto.
Im Auto, ja.
Zum Mitsingen.
Und so muss man lernen und das haben die Deutschen jetzt begriffen und bieten auch entsprechend an und deshalb werden die Zahlen da auch besser, dass man verschiedene Kundenbedürfnisse je nach Märkten unterschiedlich befriedigen muss.
Vielen Dank, Hildegard Müller, für diesen Austausch.
Ich danke, vielen Dank.
Wohin steuert die deutsche Schlüsselindustrie? Das ganze Gespräch zwischen Hildegard Müller und Gabor Steingart hören Pioneers am kommenden Wochenende. Was haben Sie eigentlich im Oktober vor? Ich hätte einen Vorschlag. Wir fliegen zusammen in die USA und treffen uns dort mit Politik-Insidern in Washington D.C. Wir gehen in das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York und nach San Francisco, wo wir die größte KI-Messe der Welt besuchen. Das und mehr steht auf dem Programmplan unserer Pioneer Expedition in die USA. Ich und 25 Pioneers reisen 10 Tage quer durch mein Heimatland. Wir sprechen mit Republikanern und Demokraten, mit Tech-Unternehmern und Entscheidern. Dabei kommen wir an Orte, wo sonst keiner hingelangt. Also, wie wär's? Noch sind ein paar wenige Plätze frei. Alles Weitere finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook in aller Munde. Was Donald Trump dazu motiviert hat, wie sich der Streit entwickelt und wie die Märkte darauf reagieren, das weiß meine Kollegin in New York, Anne Schwedt. Also schalten wir jetzt in die USA und sagen guten Morgen, Anne.
Hi Chelsea, ja, die Entlassung von Lisa Cook hat in den USA echt für einen politischen Paukenschlag gesorgt. Präsident Trump begründete den Schritt mit angeblichen Hypothekenbetrug. Das ist juristisch bislang aber völlig unbewiesen. Cook widerspricht entschieden, will ihren Posten nicht räumen und betont, der US-Präsident darf ein Fed-Vorstandsmitglied nicht einfach so entlassen, zumal die Zentralbank unabhängig arbeiten und nur in einem eng definierten Ausnahmefall aus wichtigen Gründen ein Gouverneur überhaupt abberufen werden darf. Das dürfte jetzt also vor Gericht landen und könnte zum Präzedenzfall für die Unabhängigkeit der Fed werden. Wichtig zu wissen ist, Lisa Cook wurde 2022 von Joe Biden nominiert und ist als Mitglied des siebenköpfigen Fed-Vorstands bei allen zentralen Entscheidungen dabei, einschließlich Zinspolitik, Bankenaufsicht und Regulierung. Und um das mal mit Fed-Chef Jerome Powell zu vergleichen, Powell vertritt die Fed nach außen und bestimmt die Agenda, aber Cook ist, was Zinsentscheide betrifft, genauso gleichwertig wie Powell und genauso wie auch die anderen Gouverneure. Also ihre Position ist echt wichtig. Gouverneure wie Cook bringen bei den Zinsentscheiden zum Beispiel eigene Perspektiven ein oder auch Schwerpunkte und sind damit echt ein zentrales Element in der Geldpolitik. Trumps Agenda dahinter ist klar, er will die Fed zu seinem Gunsten neu besetzen und schnelle Zinssenkungen vorantreiben. Die Märkte an der Wall Street hier reagieren allerdings bislang erstaunlich gelassen. Weder Aktien noch Anleihen zeigten größere Ausschläge. Beobachter sprechen aktuell von einem Frosch im lauwarm erhitzten Wasser. Die warnen aber auch, dass der Eingriff in die Unabhängigkeit der Notenbank längerfristig schwerwiegende Konsequenzen haben könnte. Also da können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es da weitergeht, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass es tatsächlich einen Mann gab, der ein ganzes Flugzeug gegessen hat. Oder eine Frau, die 69 Kinder zur Welt gebracht hat. Oder jemanden, der innerhalb einer Woche 55 unterschiedliche Achterbahnen in Großbritannien gefahren ist. Das geht eigentlich alles gar nicht. Und doch ist es wahr. All diese Menschen existieren wirklich und ihre einzigartigen Leistungen sind dokumentiert und geprüft im Guinness-Buch der Rekorde. Heute feiern wir 70 Jahre menschlicher Höchstleistung, Herausforderung und Skurrilität. Denn heute, am 27. August im Jahr 1955, wurde die erste Ausgabe des Guinness-Buch der Rekorde von den Zwillingen Ross und Norris McWhirter veröffentlicht. Der Auftrag dazu und dann auch später der Name kamen tatsächlich von der irischen Brauerei, die wir alle kennen dürften. Die Idee hatte der damalige Guinness-Chef Hugh Beaver bei einer eher erfolglosen Vogeljagd. Weil die Vögel ausgerechnet an diesem Tag so unglaublich schnell waren, dass die meisten Schüsse ihr Ziel verfehlt haben, hat Beaver die Frage in den Raum gestellt, welches Federwild ist eigentlich das schnellste in Europa? Doch eine Antwort darauf konnte die Jagdgesellschaft nicht finden, worauf eine weitere Frage aufkam. Wie können solche Fragen ein für allemal und schnell geklärt werden? Die Antwort war ein Nachschlagewerk für außergewöhnliche Leistungen, The Guinness Book of World Records. Ein Jahrbuch, das die extremsten Leistungen von Mensch und Natur festhält. Ein ernstes Projekt mit großem Spaßfaktor. Und so stehen heute seriöse Rekorde wie schnellster Mensch der Welt oder kleinstes Tier der Erde Seite an Seite mit eher ungewöhnlichen Titeln, etwa für den weitesten Lauf in High Heels auf einem gespannten Seil oder dafür eine Orange mit der Nase eine ganze Meile weit zu rollen. Bekannt wurde das Guinness-Buch also nicht nur als Archiv menschlicher Höchstbegabung, sondern auch als Schaufenster menschlicher Skurrilität.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass man demnächst von den Dächern in Karlsruhe eine neue Art Vogelgezwitscher hören wird. Denn die Amseln der Gegend haben ihr Repertoire erweitert. Sie singen jetzt nicht nur ihre eigenen Melodien, sondern auch Lieder des Widerstands. Im Schlosspark Karlsruhe steht nämlich seit einiger Zeit eine solarbetriebene Musikanlage, die mehrere Stunden am Tag Lieder abspielt, alte antifaschistische Protest- und Revolutionslieder oder Schlachtrufe wie Siamo tutti antifascisti und Bella Ciao.
Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 partigiano, portami via.
Der Künstler Dennis Siering leitet das Projekt Radical Climate Action Bird mit dem Ziel, die Kommunikation zwischen Mensch und Tier besser zu verstehen und zu erforschen, wie diese Kommunikation politische Wirkung entfalten kann. Mit seiner Kunstausstellung wollte er eine neue Stimme des Widerstands entwickeln und das nur einen Katzensprung vom Bundesverfassungsgericht entfernt. Die Revolution kommt zukünftig geflogen.
You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be?
Ich wünsche Ihnen jetzt einen beflügelten Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution.